Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder.
Eigentlich ist ja Frühling, aber am 21. April wird es beim RSB-Konzert in der Philharmonie total tragisch und tiefgründig und mitreißend leidenschaftlich. Denn es stehen zwei romantische Schlachtschiffe auf dem Programm. Franz Schuberts Sinfonie Nummer 4 in C-Moll und Anton Bruckners Messe in F-Moll. Beides sind Werke, in denen sich starke Gefühle und Passionen ihren Weg bahnen und zu Musik werden. Der wunderschöne und typisch Schubert liedhaft singende zweite Satz aus der Sinfonie muss jetzt einmal als beste Hintergrundmusik der Welt herhalten. Schubert und Bruckner sind sich gar nicht so unähnlich. Schubert war gebürtiger Wiener und Bruckner, der aus Oberösterreich stammt, verbrachte 28 Jahre in Wien, von 1868 bis zu seinem Tod 1896. Beide gelten auch als romantische Komponisten, auch wenn sie nur 4 gemeinsame Jahre auf diesem Planeten verbrachten. Ebenfalls sind beide Komponisten in ihrer Musik sehr gefühlsstark, auch wenn der frühromantische Schubert da häufig deutlich introvertierter ist als der eher spätromantische Bruckner, der es liebt, pompös aufzutrumpfen. Beide haben außerdem nie die Liebe ihres Lebens gefunden und haben ihr Dasein vielleicht deswegen umso dringlicher der Musik verschrieben. Und Bruckner verehrte Schuberts Musik. Seine Werke sind sehr stark von diesen Kompositionen beeinflusst. Bruckners Fantum ging dabei sogar so weit, dass er bei einer Überführung von Schuberts Leichnam auf einen anderen Friedhof es sich nicht nehmen ließ, den Totenschädel von Franz Schubert mit seiner eigenen Hand zu berühren. Schubert tauft seine Sinfonie Nummer 4 nachträglich auf den Namen »Die Tragische«. Als er diese Sinfonie fertiggestellt hatte, war er gerade mal 19 Jahre alt. Bei Bruckner läge sofort auf der Hand, was an einer Komposition tragisch ist, wenn man sie hört. Aber beim introvertierten und jungen Schubert, da muss man ein bisschen suchen. Da sind dann Dirigent, Orchester und die Interpretation gefragt. Zum Glück haben wir eine sehr tolle Interpretation vom RSB für euch. Es ist eine musikalische Tradition, dass eine ganze Reihe von Sinfonien, das kommt noch aus der Barockzeit und vom Sinfonieerfinder Joseph Haydn, mit einer langsamen Einleitung beginnen. So eine Einleitung hören wir hier gerade. Und ich finde, hier arbeitet Jurowski diese tragischen Töne toll heraus. Es klingt doch mit seinen Seufzern und schicksalsschweren Akkorden nach einer ganzen Menge Tragik. Und warum komponiert man so eine langsame Einleitung? Damit der folgende schnelle Teil im Kontrast umso zügiger wirkt. Und langsam wird klar, warum die Forschung über den Beinamen »Die Tragische« streitet. Ist diese Sinfonie wirklich so tragisch? Zusammenfassung des Diskurses. Manche sagen so, manche sagen so. Aber wir gucken jetzt mal auf die wirklich tragischen Momente dieser Sinfonie. Eine tragische Stimmung vermittelt in Ansätzen auch dieser Satz. So tragisch klingt das gar nicht? Ich verrate euch was. Das hier ist der dritte Satz. Und der dritte Satz ist zu Schuberts Zeiten normalerweise ein Menuett, das nach einem sehr schematischen Ablauf funktioniert. Es klingt dann immer heiter, immer tänzerisch und, sorry, oft auch ein bisschen harmlos. Aber Schubert sprengt hier diesen typischen Menuettklang total krass auf. Einzig und allein in diesem Mittelteil vermittelt sich hier ein bisschen untragische Menuettstimmung. Der Rest ist, dafür, dass wir hier gerade eigentlich im sehr seichten dritten Satz sind, extrem tragisch. Hier entsteht die Tragik also durch die Relation. Und Tragisches findet man auch im vierten Satz. Hier spüren wir ein starkes und sehnsüchtiges Drängen durch die seufzenden Melodiefetzen und das Pulsieren der Streicher. Fast kommt hier sogar ein bisschen Opernstimmung auf. Aufkeimende Hoffnung, die gegen tragische Momente ankämpft. So könnte man den Mittelteil des Satzes die Durchführung beschreiben. Ein Wechselspiel zwischen Streichern und Bläsern schlägt erst sehr versöhnliche Töne an und dann kommt das. Kommt durch, dass Schubert sich genau angesehen hat, wie Musik bei Beethoven funktioniert. Und so schnell, wie diese Eindunklung kam, ist sie dann auch schon wieder vorbei. Und so wie Schubert auf Beethovens Musik geguckt hat, blickt dann einige Jahre später Anton Bruckner auf die Werke von Schubert. Und nach der Uraufführung der F-Moll-Messe 1868 in Linz schreibt Bruckner: Die Messe von mir einstudiert und dirigiert, an dem herrlichsten meiner Lebenstage. Bischof und Statthalter tustierten auf mich bei der bischöflichen Tafel. Applaus für Bruckner, da war jemand richtig, richtig stolz auf sich. So eine Messe kann in einem Gottesdienst gesungen werden, klar muss sie aber nicht. Der Konzertsaal taugt genauso gut. Die Messe ist so eng mit der Kirche verknüpft, weil sie den Messetext, also den Text eines Gottesdienstes, vertont. Normalerweise beginnen solche Messetexte mit einem Kyrie. So auch bei Bruckner. Ein Kyrie ist eine Anrufung und eine Bitte an Gott, uns zu erhören. Und darum geht es in einem Kyrie meist erst einmal ein bisschen kriechend und zurückhaltend zu. Zu Beginn spielen nur ein paar Celli und ein paar Kontrabässe. Und dann türmen sich Bratschen und Geigen langsam darüber. Und dann so ein kleiner bittender Ruf von Oboen, Klarinetten und Fagott. Der kleine Mensch bittet den großen Gott. Und dann ganz leise der erste Einsatz des Chores. Nur Sopran und Alt, mit genau den Tönen vom Anfang, die da noch Celli und Kontrabass gespielt haben. Hier kann man die Demut eines Kyries wunderbar spüren. Ganz langsam muss sich der kniende und kauernde Mensch überhaupt mal aufrichten, damit er überhaupt die Kraft hat, seine Gebete nach oben zu schicken. Harmonisch ist das Ganze Bruckner-typisch extrem farbenreich und beeindruckend. Und trotz dieser ganzen harmonischen Farben steht hier alles noch in der Grundtonart der gesamten Messe in F-Moll. Diese Tonart, die gilt in der Musikgeschichte häufig als dunkel. Ferdinand Gotthelf Hand schrieb zum Beispiel in seiner 1837 in Leipzig erschienenen Ästhetik der Tonkunst über die Tonart F-Moll: F-Moll ist eine schauerliche Tonart zum Ausdruck schwermutsvoller Gefühle, der Trauer und des tiefen Leidens, aber auch der Bangigkeit, des Schauderns und der qualvollen Trauer. Im Gloria schlägt die Stimmung dann gemeinhin um. Die Demut lässt man, wie auch das Klagen und das Bitten, hinter sich zurück, denn jetzt geht es um das Lob von Ruhm und Ehre Gottes. Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe. Statt dunklem F-Moll jetzt strahlend helles C-Dur und dann, was für ein Effekt, wird fast geflüstert. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Und Frieden auf Erden den Menschen seiner Gnade. Da haben wir es wieder. Wie im Kyrie geht es hier eher leise, bescheiden und demütig zu, wenn die Menschen sich mit einer Bitte an Gott wenden. Im Credo wird das Glaubensbekenntnis vertont. Dementsprechend ist dieser Abschnitt oft sehr ernsthaft. Aber Bruckner liebt seinen Glauben. Für ihn ist das Credo also erst einmal Ausdruck von riesiger Freude. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem soli et terrae. Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann geht der Text weiter mit den Worten: an den Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Visibilium omnium et invisibilium. Und entsprechend dieses Textes wird nach dem ersten Freudenausbruch dann plötzlich wieder mysteriös geflüstert. Denn Bruckner versteht, dass neben der Freude des Glaubens in all dem noch ein großes Mysterium steckt. Und das vertont er genauso. In dieser Musik steckt wahnsinnig viel Bruckner drin. Wenn ihr diese Messe also hört, dann ist das ein super Einstieg für euch. Das ist Musik zwischen Erhebung und Demut. Extrem warmherzig, menschlich und schön. Aber die Musik ist auch immer wieder hin und her gerissen. Ein bisschen so wie bei Schuberts Musik. Bei dem Konzert vom RSB in der Philharmonie singen großartige Solistinnen und Solisten. Hanna Elisabeth Müller, Anna Lucia Richter, Mauro Peter und Johannes Kammler. Das Rundfunksinfonieorchester Berlin wird dieses Mal dirigiert von einer absoluten Legende der historisch informierten Aufführungspraxis von Philipp Herrewege. Dazu singt ein absolut legendärer, schon 1970 von Herrewege gegründeter Chor aus seiner Heimat Belgien, das Collegium Vocale Gent. Am 21. April könnt ihr also in der Philharmonie Berlin große Musik, Tiefgründigkeit und mitreißende Leidenschaft erleben. Passt vielleicht doch perfekt zum Frühling.